Okay, Psalm 73. Ist ein Psalm von Asaf. Ja, der war das wahrscheinlich nicht. Ist eine Lebenssituation von Asaf, der durchmachen musste. Die manche von uns durchmachen müssen, andere nicht. Und zwar ein Mann, der für Gott lebt und zu Gott hinlebt, ihn anbetet, das ist sein Job, so ein fürs Volk einsteht, so ein sein Gott sucht und liebt und ihm vertraut und folgt und gerecht ist halt und ein weiches Herz hat für seinen Schöpfer und voller Geist ist. Deswegen sind doch seine Gebete hier mit in der Bibel drinne. Mann Gottes. Und trotzdem wird er bedrückt und fühlt sich weg von Gott und ja, halt voll der Loser, ne? So ein, obwohl er nichts falsch macht. Und das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, oder? Weil eigentlich sagt mir Gott segnet jeden, der nach ihm fragt und ihn sucht und ihm vertraut und folgt. So und, aber trotzdem, Gottes Segen heißt halt manchmal auch, gebrochen zu werden, gezüchtigt zu werden, geläutert zu werden, geprüft zu sein. So ein, das ist Gottes Liebe. Das ist ein Teil der Liebe, ne? Und wir Menschen müssen uns dann halt entscheiden, wie wir dagegen, also wie wir das annehmen für uns. Entweder akzeptieren wir das und finden da drin Gnade und Frieden und Wachstum und werden im Glauben gestärkt und im Vertrauen zu Gott, so ein, oder wir gehen in eine Rebellion. Und dann führt es dazu, dass man unzufrieden wird und undankbar und meckert und nörgelt und einfach keinen Bock mehr hat, da zu sein. Ne? So ein, ich glaube, das kennen wir alle irgendwo, ne?
Nee.
So ein, und Asaf war in Rebellion und nicht im Frieden. So ein, und Gott hat ihn in der Zeit dann gebrochen und einen neuen Blick, eine neue Erkenntnis gegeben. Und so fängt er hier an. Also das, was wir jetzt, der erste Vers, den wir lesen, das ist im Grunde nach dem geschrieben, wo es passiert ist. Also es ist die Erkenntnis, die rausgekommen hat aus der Züchtigung Gottes. Ja. Vers 1. Nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzens sind. Ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen. Wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan. Alles, was Gott tut, ist gut für sein Volk. Und Asaf ist hier und hat einen Rückblick halt so und er sagt, Mensch, Gott hat mich bewahrt davor, in Sünde zu fallen, Gott hat mich im Endeffekt bewahrt davor und mir die Augen geöffnet, so dass ich nicht in Rebellion bleibe. Weil Gott ist gut für sein Volk, auch wenn es weh tut. Auch wenn es nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Trotzdem ist Gott gut. Und trotzdem tut Gott das Gute. So, deswegen ist es Torheit, in Rebellion zu gehen gegen Gottes Absichten. Schmerz zu ertragen und Unterdrückung und Erdrückung zu ertragen, das ist nicht schlecht, wenn man mit Gott geht, wenn man zu seinem Volk gehört, wenn man eingepfropft ist in diesem Baum des Lebens in Israel. So, und wir müssen alle davor aufpassen, dass wir nicht straucheln, dass wir nicht abfallen, dass wir nicht vom Weg abkommen mit unseren Füßen. Ja. Aber er sagt doch nur Gutes Gott für sein Volk, die welche reinen Herzens sind. Und das ist eben das Problem gewesen, dass Asaf hatte so ein, in der Zeit, wo er ertragen musste, acht auf dein Herz. Ich habe das schon mal gesagt, so, aber das ist halt eine Sache, die unser Leben lang halt uns beschäftigen wird. So, gucke auf dein Gewissen. Wenn du ein reines Gewissen hast vor Gott und vor deinen Nächsten und mit dir selbst, dann läufst du richtig auf dem Weg, egal ob es gerade so scheint, als ob alles mies läuft oder gut läuft. So, ja. Und ich habe schon Bereiche in meinem Leben, wo ich mich schäme. Ne? Faulheit oder Sachen, die ich schleifen lasse, wo ich eigentlich weiß, so da brauche ich viel mehr. So auch Sachen, meine Familie, meine Frau mehr zu lieben, mehr meine Kinder zu lieben, mich mehr dort einzubringen und so weiter. Ne? Wo ich dann aber lieber an mich denke und meinen Interessen und Wünschen nachgehe. Ne? Bereiche, wo ich weiß, dass ich mich mehr bei Menschen einbringen sollte, so, und aber aus meinen Kämpfen heraus einfach sag und beschließe, nee, ich bin zu müde dazu. Dann komme ich zu Gott beladen und mit Schuld, so, und weiß, mein Gewissen ist nicht rein, weil meine Gebete können nicht rein sein, wenn mein Gewissen nicht rein ist vor Gott und mit Gott. Ja. Und so laufe ich halt auf halber Kraft, und das ist der Moment, wo man strauchelt. Ja. Und du kannst noch der größte Sünder und der schwächste Christ sein im Leib von ihm, so ein, aber wenn dein Gewissen, dein Herz rein ist vor ihm und vor den Nächsten und mit dir selbst, so, dann zählt das nicht. Dann ist es egal. Weil das ist der Boden, wo Gott halt ausstreuen kann, und da wächst es gesund. Das ist der Nährboden, die Demut, die man vor Gott aufbringt, und die Gottesfurcht, so ein, die man braucht, um reines Gewissen zu leben mit Gott. So ein, ja. So drehen wir jedes Mal um in Jesu Namen, so ein, und tun Buße und sagen, Herr, hilf mir in meiner Schwachheit. So ein, komm mir entgegen in dieser Schwachheit, so ein, und veränder du den Lauf von meinen Füßen. Gib du mir die richtigen Worte, gib du mir den richtigen Atem, Herr. Ich brauche Wasser von dir und Brot von dir, damit ich nicht strauchle, sondern damit ich meine Freude und meinen Frieden in dir finde. Und oft steht halt unser Verstand und unser Ich so in dem im Weg. Das Ich ist das Gegenteil von der Demut. Das Ich ist die Hochmut, so ein. Und das ist halt das, was auch Jesus halt wegmeißelt, ne, das Ich. Wo er uns dazu bringt, dass wir uns selber sterben, mehr und mehr das Ich mehr und mehr ablegen, damit er mehr Raum und Platz hat. So ein, und sein Problem werden wir jetzt uns angucken im Vers 3. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod. Und ihr Leib ist wohlgenährt. Sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. Er guckt sich in die Welt um und er sieht die Gottlosen, auch die gottlosen Juden hier. Und er sagt, denen geht's besser als mir, der ich gerecht bin und dir folge, der ich deinen Namen trage und alles richtig und gut machen möchte, dir zum Wohlgefallen. Und trotzdem erleide ich viel mehr Druck und viel mehr Minus auf meinem persönlichen Konto, so ein, als mein Nächster, der dem es total egal ist, was du denkst und wer du bist. Ne? So ein, das kenne ich. Ich brauche nur mein Leben zurücksehen und ich weiß, wie der Gottlose lebt und funktioniert. Ich kenne aber auch das Fazit von dem, und das ist Gnade, dass ich diese Summe von dem erkennen durfte, nämlich, dass es zu nichts führt, außer zu Leid. Ne? So ein, und ich sehe es auch hier im Café. So ein, die Studenten erzählen echt viel. Ne? Und sitzen hier, haben eine Nacht durchgezecht und durchgesoffen, so ein Party. So ein, und sitzen dann hier im Café wie Zombies und sind stolz drauf, so ein, dass sie jetzt so einen fetten Kater haben. dass ihnen so schlecht geht. Ne? So ein, macht überhaupt keinen Sinn, oder? Sitzen hier und sind stolz drauf, dass sie mit dem und dem geschlafen haben in der Nacht und mit dem rumgeknutscht. So ein, ne? Und alle anderen sitzen da und applaudieren ungefähr. Ne? So wie, ja, wow, das war super, toll, krass. Ne? Das will ich auch. So ein, aber das ist eben diese Rebellion gegen Gott, die in dem Menschen drin wohnt, seit der Sünde. Ne? Dieses Verlangen, sich selbst zu zerstören, und dieses sich blenden lassen. So ein, und jeder, der schon mal zu viel getrunken hat, weiß ja, dass das am nächsten Tag bereut eigentlich. Ne? So ein, jeder, der ein, zwei Nächte mal zu lange wach war, der weiß, wie elend man sich dann fühlt am dritten Tag. Ne? So ein, das, was so verlockend ist und einem so viel bringt, so ein, raubt einem im Endeffekt alles. So ein, das ist einfach eine Illusion. Ne? Und die ganze Welt lebt halt so. Und die ganze Welt funktioniert so. Alle Gottlosen funktionieren so. Nur bei uns geht das nicht mehr. Nicht auf Dauer. Ne? Wir haben Heiligen Geist in uns. Und der meckert. Und der piekst. Und der klatscht. Und der sagt so, hey, nee. Ne? Und dann sitzt du da beschämt und sagst so, aber ich möchte auch diesen Spaß. Ich möchte auch einfach leben und machen, ohne Konsequenzen zu fürchten. Und du siehst ja, die Menschen leben so und es funktioniert doch bei den meisten. So, sie tun, was wir wollen und so habe ich ja auch gelebt. So haben wir alle gelebt. Irgendwann. Ne? Außer Clemens. So, ne? Aber wir haben gelebt, wie wir das wollten. Wir haben entschieden, wie wir der Meinung waren, das ist gut und das ist böse. Das ist richtig und das ist falsch. Das ist ehrenwert und das ist verachtenswert. So, und haben unsere Regeln gemacht und danach gelebt. Und es ging ja auch. Bis zu dem Punkt, wo Gott halt in unser Leben kam, uns begleitet hat so, und immer wieder uns die Beine gestellt hat. So auf der Nase fliegen. Bis zu dem Moment, wo wir liegen geblieben sind und gesagt haben, okay, dann heb du mich jetzt auf und jetzt gehe ich mit dir. So, dieser Weg ist schmal und dieser Weg kostet so viel. Von neuem geboren zu sein bedeutet nicht, dass man hier unten voll der gesegnete Überflieger ist. Jesus wusste das auch. Der Satan stand da, hat ihn versucht und hat gesagt, da spring runter, die Engel werden dich nicht zulassen, dass du unten aufklatscht. Die werden auch nicht mal zulassen, dass du über einen Stein stolperst. Und Jesus stand da und er sagte, nee, ich bin bereit zu stolpern, ich bin bereit zu fallen und Schmerzen zu ertragen. Weil das ist der Weg, den ich gehe und das ist der Weg, den meine Kinder, meine Jünger damals irgendwann auch gehen werden, auch wir. Auf diesem schmalen Weg sind viele Steine und ne, so wie Silvio Naidoo das singt. Dieser Weg wird kein leichter sein, ja, steinig und schwer, ja, eben ist er. Ne? So ein, aber trotzdem ist es halt auch genau eben dieser Weg, so ein, der aber trotzdem so viel verändert. So viel befreit. So, aber die Sache ist halt der Punkt, bis man befreit ist. Der tut weh manchmal. Der ist schwer. Manchmal ist Gott einfach ruhig. Und manche, die sehr hart im Herzen sind und hartnäckig, die müssen über Jahre einen harten und steinigen und einen heißen Weg gehen, einen trockenen Weg, wo Gott leise ist. Aber Gott ist ja nicht leise, weil er leise sein will, sondern Gott ist leise, weil wir gebrochen werden müssen. Damit wir endlich Befreiung erfahren und mehr Kraft haben, so mehr fähig sind, zu geben und zu sein. Ne? Und Asaf ist hier und er sieht die Welt und die Gottlosen und er beneidet sie. Er begehrt dieses Leben und er sagt, ich wünschte, ich könnte es auch. Und doch das kenne ich. Ich meine, ich lebe Vollzeit für Gott, aber sehr viel Ruhm kriege ich dafür nicht. Oft ist es auch ziemlich menschlich gesehen erbärmlich, so was ich an Früchte dann sehe. Wo ich traurig bin und Und dann andere sehe, die das anders machen mit Gottsohn. Und ich denke, aber da wächst es ruckzuck, ne? Aber ich habe nun mal den Weg, den Gott mir gibt und wie er mich gelehrt hat und wie er mich vorbereitet hat. Und ich weiß, so soll ich gehen. Ist es gerecht? Ist es nicht? Weil ich nehme es echt ernst. Aber trotzdem weiß ich, andere Wege darf ich nicht gehen, sonst habe ich ein schlechtes Gewissen. Dann sehe ich Brüder und Schwestern hier so, die leiden, obwohl sie gerecht sind und trotzdem raubt ihnen Gott noch mehr. Und noch mehr. Und schlägt noch mal zu. Aber der, der in Sünde lebt und seinen eigenen Weg geht, gottlos lebt, so, der kriegt alles, was man sich eigentlich nur so erwünscht und hofft als Mensch. Aber wir können dankbar sein, dass selbst wenn wir diese Wege, wenn Gott uns lässt auf solchen Wegen, wo es nur um uns geht und wir einfach selber machen und tun, wir können froh sein, dass Gott seine Kinder aber nicht ewig so ziehen lässt, sondern der Weg ist dann begrenzt. Und dann wird der Mensch zerschmettert, so dass er wieder aufsieht und gerettet wird und gerettet bleibt. Sie leben nicht in der Not der Sterblichen, sind nicht so geplagt wie andere Menschen. Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck und Gewalttat. Und Gewalttat ist das Gewand, das sie umhüllt. Ihr Gesicht strotzt von Fett und sie bilden sich sehr viel ein. Sie höhnen und sie reden boshaft von Bedrückung. Hochfahrend reden sie. Ja, sie reden, als käme es vom Himmel, was sie sagen. Das muss gelten auf Erden. Darum wendet sich auch sein Volk ihnen zu und es wird von ihnen viel Wasser aufgesogen. Und sie sagen, ja, wie sollte Gott es denn wissen? Hat denn der höchste Kenntnis davon? Siehe, das sind die Gottlosen und denen geht es immer gut und sie werden reich. Ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung, die war jeden Morgen da. Asaf guckt mit seinen Augen und denkt mit seinem Verstand und fühlt mit seinem Herzen und seine Seele wird geplagter und belasteter und bedrückter und er guckt und die Reichen werden in seinen Augen viel reicher und die Bösen und Mächtigen werden viel mächtiger und die Unterdrückten viel unterdrückter. Ne? Ich meine, das ist schon eine Illusion, die er hier hat, aber das kenne ich ja selber. Ne? Du guckst auf irgendwas, was dich begeistert und wo du denkst, wow, und je mehr du es anguckst, desto mächtiger wird's. Wenn du es dann aber hast oder erfahren darfst oder die Tür aufgeht und du bei manchen Jobs war das so, die ich hatte, ne? Und wenn dann wirklich das passiert, was ich wollte, dann war die Illusion weg und ich merkte wow, ist doch nicht so groß und so, wie ich dachte. Ne? Und da kommt zu dem Punkt halt, wo er einfach Gott nicht mehr sehen kann in seinem Leben und wo er einfach keinen geistlichen Blick mehr hat. Der Lobpreis geht, wo die Anbetung geht und die Dankbarkeit, und der einfach nur dasteht und sagt, das war alles umsonst. Umsonst habe ich mein Herz reingehalten. Umsonst meine Hände in Unschuld gewaschen. Ich habe umsonst, das war nicht ich. So, warum habe ich das überhaupt getan? Warum folge ich dir nach, Gott? Warum heilige ich mich? Warum suche ich dich? So, warum bete ich dich an? Warum zwinge ich mich dazu, dir zu danken? So, weil es ist doch sinnlos gewesen. Weil guck doch mein Leben an. Ich sehe mich und ich sage, dafür das alles? Ja. Bevor ich Christ wurde, hatte ich nur einen Feind. Und den kannte ich nicht. Satan. Und er hat mich auch in Ruhe gelassen. Erst als Gott Interesse geweckt hat und er lauter wurde in meinem Leben, so da hat er sich dann auch zu Wort gemeldet. Oder einer seiner Typen. Ne? Aber bis dahin hatte ich nicht wirklich einen Feind. Nie. So. Jetzt bin ich bedrückt von allen Seiten. Innerlich und äußerlich oft total zerrieben. Ne? Wir alle kennen die Momente, wo wir einfach uns genauso fühlen. Warum? Das ist alles so sinnlos. Es war alles vergebens. Es hat nichts gebracht. Wofür dieses schlechte Gewissen und diese Schuld in meinem Herzen jeden Tag? So ein. Und ich sitze da und bin beladen und fühle mich schuldig und schlecht. So, warum? Herr, ich suche dich und komme mit meinen Gebeten und mit meinen Fragen zu dir und du antwortest mir nicht. Und ich bin ermüdet darüber. Das ist doch umsonst dann, dass ich zu dir komme. Also ich kenne solche Gedanken, solche Gefühle. Aber das sind halt nicht die Gedanken Gottes und die Gedanken von einem reinen Herz. Von einem Leben, das auf Gott guckt und ihm vertraut, sondern das ist menschlich. Ja. Weil nur gut ist Gott gegen Israel. Macht das Sinn, dass Gott einen züchtigt, der alles versucht, richtig zu machen? Ist es gerecht, dass Gott in unsere Leben kommt und uns Härte erfahren lässt oder unerwünschte Wünsche oder sonst irgendwas, so ein unerreichte Erfolge, die wir uns vielleicht ersehen oder so, ist das gerecht? So ein, ist es nicht? Nee, ist es nicht. So ein, das ist ungerecht, möchte man meinen. Ne? So ein. Aus menschlicher Sicht ist es ungerecht, sondern aber aus göttlicher Sicht ist es mehr als gerecht, sondern es ist Gnade, sondern weil Gott was machen möchte und was vorhat. Und ich stehe mir halt selbst im Weg. Es sind nicht meine Anfechtungen, die mir im Weg stehen. Freude und Dankbarkeit zu haben in Gott und ihn zu hören und Last abzulegen von all den Lastern, die ich mit mir rumtrage, von denen ich mich lösen will, aber es nicht schaffe. Autorität zu haben und Autorität zu sein, und zwar eine gute, die heilsam ist für alle um mich drumherum. Es ist Gnade, weil Gott in unser Leben ist und er da rein spricht und er da rein wirkt, so, damit wir an den Punkt kommen, wo wir das leben können und das sind. Und das tut weh und das dauert Zeit. Ich sehe es an meinen Kindern. Ja. Sobald man Kinder hat, versteht man einiges mehr, besser. Die sind so doof. Wirklich. So. Und die können sich auch nichts merken. Die sind, können nicht gehorsam sein, es ist ihnen einfach nicht gegeben. Und nicht möglich. Ich sage zu den Kindern bestimmt schon das fünfte Mal oder so, okay, ihr dürft hier schneiden mit der Schere und so weiter. Aber wenn ihr dann fertig seid und bevor ihr nach Hause geht, dann macht ihr sauber, dass der Raum wieder ordentlich ist. Ja. Sieht wieder aus wie Bombe. Dann meckere ich nochmal, nur lauter und intensiver. Und dann, was tut mir leid, ich hab's ja gar nicht geschnippelt. Ne? So ein, und ich so, hey, dann nehme ich euch die Schere weg. Okay. Und das sieht wieder aus wie Bombe. 5 Minuten später. Die sind dann einfach weg. Und ich sage dann, ja, warum habt ihr nicht aufgeräumt? Alles vergessen. Ne? So ein, und ich bin innerlich wütend und sauer und denke so. Ich vergesse mich auch gleich, so ein, ne, und auf der anderen Seite klopft Gott mir auf die Schulter und sagt, ja, aber gucke, das sind doch die Sachen, die ich auch anspreche. Und du bist doch genauso. Wo ist da der große Unterschied? Nur die Sachen, die ich bei dir anspreche, die sind ein bisschen gewichtiger als einfach nur ein sauberer Boden. Oder Ordnung im Bastelzimmer, so ein, ne. Die Sachen, die ich bei dir wirke, die haben Einfluss auf andere Menschen, auf deine Familie, auf die Gemeinde, auf die Beziehung mit mir. So. Also es ist auch der Bereich, wo man Gehorsam halt lernen muss. Und das ist schwer, weil wir sind ungehorsam, auch im Geist. Auch da müssen wir Gehorsam lernen. Ne? Und das Lernen tut man nur, wenn jemand da ist, der einem was beibringt. Und jemand, der da ist, um was beibringt, der das wie ein Vater macht, so ein, der kommt halt und meckert. Dann gibt's auch mal Schläge, so ein, ne? Ich schlage meine Kinder nicht, so ein, ne? Aber geistliche Schläge, ne? So ein, dass Gott irgendwie irgendwo keine Konsequenzen, unsere Konsequenzen von der Sünde einfach mal da lässt. Ne? So ein, und das nervt. Aber es ist gerecht und gut. Ja. Weil wenn du dann Gehorsam gelernt hast, dann lebst du viel freier. Du bist ein Segen für jemand anderen. Und auch Asaf war ein Mann Gottes, und er konnte trotzdem nicht einfach so leben, wie das, was er begehrt hat, wo er dachte, so würde es mir besser gehen. Ja. Und er sagt in Vers 15, wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt am Geschlecht deiner Söhne. Ja. Er sagte, so kann, ich kann trotzdem so nicht leben. Es scheint mir total umsonst hier alles, was ich tue, aber trotzdem kann ich es nicht. Warum? Wegen den anderen. Wegen deinem Volk, wegen meinem Volk. So ein, ich hätte treulos gehandelt an denen, die du mir anvertraut hast. Denn ich bin Priester. Ja. Und genauso sind wir die Priester und das Licht, so ein Füreinander, aber auch für die da draußen, die Gott nicht kennen. Ja. Und wir sind schuld. Schuldig. So, wir haben, eine Verantwortung, danke, so, ne, für unseren Nächsten. Wir haben Verantwortung für die Gemeinde, in der Gott uns stellt. Wir haben Verantwortung für die Familie, die Gott uns gestellt hat. Wir sind in Verantwortung getreten, als wir unser Leben abgegeben haben und das Neue empfangen haben. Von dem Moment an haben wir eine andere Verantwortung bekommen, weil davor hatten wir nur Verantwortung für uns. Und die Welt lebt in einem Rauschzustand und im Grunde, in meinen Augen, vielleicht liege ich auch falsch, aber in meinen Augen geht es nur darum, in einem Rausch zu sein. Ja. Der Rausch der Macht und der Größe, der Rausch, diesen Kick so ein, zu haben, so ein mehr zu haben, mehr zu sein, mehr zu zeigen, so ein, dieses Rausch, sich unterhalten zu lassen, abzudriften von der Realität. Dieser Rausch einfach Unwichtiges zu tun. So, und heute ist es mehr möglich denn je, ne? Sich sein Leben lang zu berauschen, irgendwie an einem Ort zu sein und in einer Welt zu sein, die gar nicht existiert. Ne? Absolut weg von der Realität zu leben, ist absolut möglich heute. Und in diesem Rausch muss man bleiben. Ne? Der kostet viel, aber im Endeffekt ist es auch nichts anderes als ein Rausch. Man ist nicht mehr man selbst. Es verwirrt einen. Und ich kenne das, wenn ich in der Welt lebe oder meine Gedanken sich in der Welt befinden und hier unten sich bewegen, so, und ich alles nur so aufnehme, wie mein altes Ich gedacht hat und aufgenommen hat, so, und dann bin ich blind dafür zu erkennen, in dem Moment, wo ich gerade bin, so, was wirklich gerade richtig ist für mich. Was jetzt gerade wirklich wichtig ist. So. Und ich lebe meinen Rausch. Ich bin verblendet in dem Moment und verprassel meine Zeit oder das, was ich eigentlich machen, was wirklich Sinn hätte, so, das kriege ich gar nicht mehr mit. Das ist einfach weg. Ja. Wir können dankbar sein, dass wir Gott haben, der uns unsere Leben immer wieder spricht und uns rausholt aus diesem Rausch, dass wir wieder klar sehen und klar denken und wissen, ah, darum geht's ja. So. Ja. Manchmal ist es einfach ein besonderer Tag, dass man denkt so, oh, Jesus kommt da vielleicht. Und diese Erwartung und der Tag kommt näher und irgendwie hat man immer mehr und stärker die Hoffnung, Jesus kommt wirklich vielleicht bald so. An dem Tag vielleicht. Das wäre doch toll, ne? Und du kommst raus aus dem Rausch und dein Blick wird geordnet und du strukturierst deine Zeit richtig, gesund. Und dann ist er doch nicht gekommen an dem Tag und du lässt dich wieder gehen. Ja. Du befindest dich wieder in diesem Strudel, in diesem Rausch, der zu nichts führt, außer zu Unzufriedenheit. und zu Unruhe und zu Müdigkeit, zum, ne. Vers 16. So sann ich denn nach, um dies zu verstehen. Aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen. Auch das kenne ich, ne? Du kriegst damit, irgendwas läuft falsch, so, und irgendwie kann das ja nicht sein, dass das vergebens ist, weil Gott zu folgen und ihm gehorsam zu sein und Heiligkeit anzustreben, und Zeugnis zu sein, Gutes für ihn, für vor seinem Volk, so, und das kann doch nicht falsch sein. Und so kommst du zu Gott mit deinen Gebeten und denkst nach, so, und okay, ich will es verstehen. Ja. So wie Dave gerade die ganze Zeit eigentlich nur da sitzt und in dem Punkt gerade ist. Ne? Zu versuchen zu verstehen, warum. So. Aber das ist halt Torheit. Ja. Zu erwarten, dass man es verstehen muss, warum. Weil oft erkennt man es überhaupt nicht. So wie Hiob. Wenn du erst anfängst, darüber nachzudenken, wie kann es jetzt besser werden, so, und darüber nachzudenken und zu mourn, so, warum es so schlecht ist, so, dann wird es noch schlechter, das verspreche ich. Das kennen wir alle. Ja. Das ist wie wenn du jemanden kennenlernst, in den du dich verliebst, und der ist perfekt. Ja. Aber je mehr du darüber nachdenkst und je mehr Zeit du verbringst und je mehr du verstehst über diese andere Person, desto mehr merkst du auch, dass doch nicht alles so perfekt ist, ne? Wie es immer scheint. Ist vergebliche Mühe. Ewig trotzig vor Gott zu sitzen oder in sich selbst, in seiner Asche, mit Rebellion irgendwie daran zu gehen und zu sagen, warum ist das so? Du mühst dich ab, und du merkst, wie es dich müde macht und schlaff so, aber im Endeffekt kommt keine gute Frucht bei raus. Es gibt nur einen Weg, um wirklich rauszukommen aus dieser Rebellion, und dass es nicht vergebliche Mühe ist und nicht umsonst. Und auch da hat Gott ihn hingeführt im Vers 17. Also nochmal Vers 16, so sann ich denn nach, um dies zu verstehen, aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihre Ende Acht gab. Es war vergeblich und umsonst bis zu dem Moment, wo ich in die Gemeinschaft ging, wo ich ins Heiligtum ging, wo ich in Gottes Nähe kam. Und in diesem Heiligtum, das auch wir sind, der Tempel des Heiligen Geistes, und dieser Tempel, dieser Leib, die ganze Gemeinde, dort ändert sich der Blick. Er wendet seinen Blick von der Welt und dem, was die Welt hat und kann und machen darf, richtet seinen Blick aber auf Gott und die Dinge Gottes und auf die Dinge, die auch die Menschen Gottes tun. Das Heiligtum Gottes, wir, das ist der Heilige Geist in uns. Wenn du dich Gott nahst und der Gemeinde nahst, dann wirst du auch hören von Gott. Dafür ist der Heilige Geist da. Er ist einfach nur das Lautmachen Gottes. Er ist der, der durch uns redet. Ne? Entweder geben wir ihm dafür Ehre oder wir ignorieren es, weil wir zu unsensibel sind oder zu hart. Aber Gott redet durch jeden von uns, auch wenn wir normal zusammensitzen. Auch wenn wir auf Arbeit sind oder einkaufen oder mit unseren Kindern oder sonst irgendwas, Gott redet durch uns und zu uns. Wir nehmen Dinge ganz anders wahr, weil wir beurteilen geistlich. Das kann die Welt nicht. Da, wo der Heilige Geist nicht drin ist, wird nichts Geistliches geistlich betrachtet. Ist nicht gegeben, sagt Paulus, glaube ich. Aber wir betrachten alles geistlich. Wir können gar nicht anders, weil wir anders sind. Vielleicht kennst du die Zeiten, wo dir das ganz klar und bewusst ist. Die sind auch voll mit Gott. Aber wenn du nicht Christus suchst in dir und um dich drum rum so, dann ist auch klar, dass du nicht viel Gott dann siehst. Obwohl er trotzdem redet durch dich. Dorit hat ständig gesagt, so ein Gott redet nicht durch mich. Und ich dachte so, hä? So ein, er hat gerade erst durch dich geredet. Ja. So ein, ich habe so oft irgendwie, na, ist egal. So ein, wir kennen das alle, ne? Ist der Heilige Geist in uns, den wir dann erleben. Es ist, das Heiligtum ist auch die Bibel, Gottes Wort, das uns wäscht und unsere Gedanken reinigt, das zerteilt und uns irgendwie in saubere Bahnen und Ebenen bringt. So ein Mann, ich kriege einen Knall, wenn ich mir den ganzen Tag nur weltliches Zeug in meinen Kopf lasse. Ja. Dazu noch den ganzen Tag vielleicht Gespräche von gottlosen Menschen höre. So ein, dann bin ich total voll einfach nur von Welt und da ist wenig Gott drin. Manchmal gar nicht. Dann guckst du noch abends irgendwelche doofen Serien oder Filme an, die es auch nicht besser machen. Oder spielst irgendwelche Spiele oder liest irgendein Buch, was auch immer. So ein, ne? So ein, aber Gott hat uns sein Wort geschenkt, damit es da aufgeräumt wird, so damit was Gesundes und was Sauberes in unsere Nahrung kommt. Das ist wichtig. Das ist wie ein Salat mit Fleisch. Dann, ne? So ein, du findest aber auch die Bibel, Gottes Wort und seinen Willen und die Reinheit und die Liebe und die Klarheit durch deine Brüder und Schwestern, wenn du in einer Gemeinschaft bist und Heiligen. Ich habe das heute erst wieder gelesen, wo Paulus halt zur Gemeinde sagt: Hey Leute, wenn ihr zusammenkommt, dann sprecht geistliche Lieder und Lobgesänge und Psalmen und Danksagungen. Macht Gott laut. Das ist nicht, das ist fromm, aber ein gutes Fromm sein, ein gesundes Fromm sein, weil wir so auch Gottes Wort und seinen Blick so in unsere Gedanken lassen. Und die nehmen wir mit nach Hause in, für unsere Probleme und unsere Gedanken. Ja. Ich kann das überhaupt nicht berechnen, so wie viel Segen ihr wart für mich in der Zeit hier. Ja. Selbst wenn wir einfach nur über unsere Probleme geredet haben, gebetet haben, habe ich das mitgenommen, mich davon genährt manchmal. Wir müssen darauf achten, dass wir Gott in unseren Kopf lassen. Und manchmal geht das nicht allein. Wenn man einfach zu laut ist innerlich so, und zu müde ist und zu hart und zu rebellisch. So ein, und gerade da, deswegen ist es so wichtig, dass wir gerade da halt Gemeinschaften suchen mit Christen. Ja. So ein, weil da kommen wir nicht drum rum, auf was Christliches zu hören. Und es tut gut. Manchmal ist es nur ein Bibelvers, den man irgendwo an der Wand sieht. Wenn man bei einem Bruder oder Schwester zu Hause ist oder sonst wo. Ich weiß noch, bei Timo, das hat mich so geschafft, da diese 6 Wochen, 4 Wochen, ich weiß gar nicht, mir kam es vor wie 5 Jahre, so im Krankenhaus, also mit der OP, ne? So ein, ist auch egal, so ein, aber jedenfalls war es eine lange Zeit, wo ich da im Krankenhaus war und Tag ein, Tag aus, der gleiche Trott und diese Welt und dieses, nur deprimierte Menschen und ich selber war auch deprimiert, so, und weil ich wollte da nicht sein. Ich war auch noch nicht mal krank, ne? Und dann kommt dich nachts da irgendwie eine Schwester wecken und fragt, alles in Ordnung. Und ich so, nee, weil sie machen mich gerade wach. Es war gerade alles wunderbar, ne? Oder früh morgens dann um 6 oder 5:30, die Putzfrau, ne? Also hier die erste Schwester. So, Tür auf, rums, Licht an, pff, Moin! So ein, ne? Und du denkst so, oh, Mann, die Visite kommt in 1,5 Stunden, warum muss ich denn jetzt geweckt werden? Ne? So ein. Und dann verbringst du da den ganzen Tag und Tag ein, Tag aus, immer der gleiche Trott, immer der gleiche Rhythmus, immer das gleiche, ne, du wirst richtig Baller, so, und du lebst richtig in so einer bescheuerten, kranken Welt, ne? Aber dann im Flur waren immer Bibelverse irgendwie, und da bin ich dran vorbei, so, und das hat mir echt geholfen. Manchmal war es nur dieser eine Vers da an der Wand, so, und ich dachte so, ja, war ein bisschen Licht drinne wieder, ne? Und dann konnte ich mich hinsetzen und habe dann ein Lied gespielt. Hab mich hingesetzt mit geistlichen Liedern, Lobpreisliedern und so, und auf einmal kam Licht rein. meine Gedanken. Oder ich habe was gelesen und es kam Licht rein. Und Ordnung. Da war was Heilbringendes in meinem Dasein dort. Und so ist es ja hier auch. Wir haben einen Alltag und einen Trott. Gerade wenn man arbeitet, es ist immer das Gleiche, ne? Es macht krank, wenn man nicht irgendwie was Gutes reinlässt mit. Was man rausholt. Weil im Endeffekt Arbeit ist Fluch. Ja, aber du kommst nicht raus aus dem Fluch, bis du im Himmel bist. Aber es ist nicht nur der Heilgeist in uns und das Hören Gottes, es ist auch nicht nur die Wahrheit in seinen Kopf lassen, die Bibel, sondern es ist halt auch das Gebet, das wir im Heiligtum finden. Die Gemeinschaft mit Gott selber dann. Ja. Asaf war ja ganz alleine und total deprimiert. Ja. Macht alles keinen Sinn. Aber dann kommt er ins Heiligtum, auf einmal wird sein Blick geändert, so dass er am Ende da sagt, nur gut ist Gott gegen Israel. Aber nicht nur die Gemeinschaft mit Gott, sondern auch die Gemeinschaft zu den Heiligen finden wir im Heiligtum. Und auch die Anbetung und den Dank. Es war so oft, dass ich herkam und müde war und undankbar, und dann hat irgendjemand irgendwas erzählt und ich dachte, ja, stimmt, und war dankbar für mich auf einmal wieder. Ja. Oder jemand, der kommt und einfach die Hand auflegt und sagt so, hey, Gott hat was vor. Die Frucht wird kommen, auch wenn du die jetzt nicht sehen darfst. Das ist ermutigend in den Momenten, wo man da sitzt und sagt, alles ist umsonst, was ich hier tue. Wenn jemand kommt mit diesem Standardspruch, den wir Christen dann immer haben in dem Moment, ja, aber trotzdem kommt es nicht leer zurück. Ne? Man erntet auch, was man sieht. Und wenn du Gutes siehst, wirst du auch Gutes ernten. Also vertraue da Gott. Vielleicht erst im Himmel, aber deine Schätze sammelst du. Ne? Und ich meine, im Endeffekt, in dem Moment ist man vielleicht erstmal, ne, sage ich jetzt nicht, aber danach denkst du so, ja, irgendwie wird die Seele weicher und das Herz wird ruhiger und wärmer und man denkt, ja, da kann ich mich drauf ausruhen. Ne? Dann kann ich jetzt weitermachen. Also ab ins Heiligtum. Vers 18. Fürwahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden. Du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Und sein Blick ist total geändert. Er guckt sich die Leute jetzt an und hat kein Neid mehr, sondern hat Mitleid. Jetzt guckt er auf die gottlosen Menschen und sagt so, oh Mann, die werden so tief fallen. Schrecklich. Die haben es nicht gut, nicht besser als ich. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Wie man einen Traum nach dem Erwachen verschmäht, so wirst du, o Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verschmähen. Und ja, das Leben von uns Menschen ist ein Hauch. So wie das jeder Mensch, glaube ich, als Weisheit und Erkenntnis hat, wenn er alt geworden ist und bereit ist zu sterben. Ich meine, ich war jung und dachte, die Welt geht ewig so mit mir. Aber je älter du wirst halt, ne, desto mehr kriegst du mit so, Mann, geht echt schnell vorbei und immer schneller. Und irgendwie lebt man gar nicht so lange. Ne? Und wenn du dann 80 bist oder so, dann ist dir ganz klar und kurz vor Augen so, dass du halt weißt, Mann, das war echt ein Hauch. Jetzt bin ich schon 80, wie kommt das? Wie kann das passieren? Ich bin gerade aus meiner Mutter rausgekommen. Hätte ich mal das und das noch gemacht. Eigentlich viel zu kurz. Und so mit der Perspektive guckt er jetzt drauf und er sagt und er guckt auf ihr Ende. Und er sagt, ja, nur weil es jetzt läuft, heißt es aber nicht, dass es gut ist. Als mein Herz verbittert war und ich meinen Nieren das Stechen fühlte, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Ja, wir nehmen uns oft wie Tiere. Ne? nicht wirklich clever. Also wenn ich hier sitze in meinem Leid und ertragen muss und verzichten muss auf mein Glück, das jedenfalls das Glück, das ich mir erträume in meinem Kopf und mit meinen Augen, wo ich denke, das ist Glück. So ein, ne? Wenn ich in meiner Illusion da sitze, so ein, bin ich ein Tor. Hab überhaupt nichts verstanden. So wie das Schaf, das am Rand steht und denkt so, ist gefährlich, aber guck mal, die 5 Meter, die schaffe ich. Da drüben ist ein Blatt, das muss ich haben. Ohne das werde ich nicht mehr glücklich sein. Und springt. Mäh. Aber genau so benehmen wir uns oft, weil wir springen oft. Wir denken, wir können über manche Klippen springen, die Gott uns reinstellt, in diesem Hochmut, ne? In dieser Überheblichkeit, wie die Gottlosen halt leben. Und auch wir können gottlos leben und denken. Aber es ist, dieser Hochmut macht blind. Ne? Gibt's so ein deutsches Sprichwort, Hochmut kommt vor dem Fall. Ne? Und das stimmt. Ne? Bei der Hochmut lässt uns denken, wir können viel weiter und höher springen, so ein. Weil das muss sein. Und das kann ich nicht mehr. Ich bin froh, dass Gott in unser Leben gekommen ist, weil er schenkt uns Demut. Und Demut steht am Abgrund, guckt sich das an und wägt ab. Ja. Wird klug und sagt so, ich brauche das doch gar nicht. Sonst hätte es Gott mir hier hingepackt. Also bleibe ich auf der Weide und mal gucken, ob mir Gott vielleicht ein viel leckeres Blatt hinsetzt. Ne? Und wenn nicht, dann ist gut. Und dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Ja, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Das ist ein veränderter Mann jetzt. Eine veränderte Person, die da rausgeht. Egal wie lange seine Zeit hier war, bis er klug wurde und weise. Aber jedenfalls ist das der Blick, den wir auch haben, wenn wir trotzig ins Gebet gehen und stur und bitter und rebellisch, und Gott uns da drinnen irgendwie unseren Blick lenkt auf das Richtige und wir rausgehen mit Frieden und Zuversicht und Vertrauen und mit Ruhe. Ne? Hat Gott so oft in meinem Leben gemacht. Ja. Ich bockig da reinkommen und sage, ich will das jetzt hier. Und dann komme ich raus, total gebrochen und demütig und denke so, ach, sorry, ich will das gar nicht mehr. Du bist genug. Ich habe ja dich. Ich vertraue dir da. Schön, dass du das alles machen wirst. Ich gebe es auf, hier hast es. Und wir haben niemanden anderen da oben, aus unserem Gott. Da ist kein anderer, der uns retten könnte, kein anderer, der für uns kämpfen würde. Auch die Engel, denen wären wir scheißegal. Wäre nicht Gott da, der uns liebt. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Denn siehe, die fern von dir sind, die gehen ins Verderben. Ja, du vertilgst alle, die dir hurerisch die Treue brechen. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ja, ich habe Gott, dem Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Das ist lecker. Das macht satt. Mit dir zusammen zu sein, Gott. Mich bei dir zu bergen, denn du bist meine Zuflucht. Und ich werde es laut machen, das, was du wirkst in mir. Und das hat er gemacht. Ja. Er hat das als Lied geschrieben, als Gebetslied. Und Millionen haben das gesungen und gelesen. Laut gemacht, was Gott gewirkt hat und ihm gezeigt hat. Ja, und da ist er nah zum Weisen geworden. Aber das war schwer und hoffnungslos. Und ich habe heute im Jeremia 17 was gelesen, das will ich vorlesen. Jeremia 17, Vers 5. So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinen Armen macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter, die bleiben grün auch in einem Dürrenjahr, braucht er sich nicht zu sorgen. Und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Gesegnet ist der, der Gott vertraut. Denn der braucht sich nicht zu sorgen, selbst wenn es mal ein trockenes Jahr wird. Wir müssen uns immer wieder sagen, ich bin nicht der Einzige, bei dem es trocken ist mal. Ich bin nicht der am schlimmsten betroffenste Christ der Welt, der viel mehr erleiden muss als mein Nächster neben mir gerade. Ich muss viel mehr ertragen und verzichten. Ist doch alles umsonst. Das ist ein Denken, das geläutert werden muss und gereinigt werden muss. Und jeder, der von neuem geboren ist, der wird auch geläutert und gereinigt. Bis er weise wird und klug. Und wegguckt von sich und von den anderen und bei Gott endet. Ja. Wir haben eine Menge Segen und wir haben auch viel Gutes. Und das, was uns Gott gerade nicht gibt oder nicht schenkt, die Gebete, die Gott nicht erhört und das Glück in unseren Augen, das er uns nicht gibt, vorenthält, auch die Schmähung vielleicht, die wir da tragen müssen, selbst wenn wir gerecht sind, dient trotzdem nur zum Guten und ist im Endeffekt Gnade. Und ich glaube, wenn Gott uns so einen Rückblick gibt im Himmel, wie und warum er manche Sachen nicht zugelassen hat oder warum wir manche Sachen einfach ertragen mussten, werden wir, glaube ich, dankbar sein und sagen: Ich preise dich, dass du mir das nicht gegeben hast. Ich danke dir, dass du die Tür zugemacht hast. Ich danke dir, dass du da stumm warst. Ja. Ich kenne die Wege noch, weil Gott mich erinnert, immer wieder, die ich gewählt habe und gegangen bin, als ich mir mein Glück Schmied war. Ja. Ich danke Gott für die Gnade, dass ich erkennen durfte, dass alles ja, nur Illusion war, ein Traum. Und dass die Realität nur selbstzerstörerisch war. Deswegen lasst uns geduldig sein und Gott vertrauen. Herr, bitte hör nicht auf, uns zu führen und zu leiten. Und ich danke dir, dass du uns genauso erziehst, so wie du Asaf auch erzogen hast. Und auch wir wollen das laut machen, Herr, was du uns sagst und zeigst, ob das manchmal einfach schwer ist und wir fleischlich sind oder menschlich. Aber doch wollen wir auch laut machen, wie du dann reinkamst in unserem Denken und unser Handeln sich geändert hat. Und ja, du meinst es gut und manchmal sind wir so blind, so im Rausch für Dinge, die wir uns erträumen und erhoffen, die im Endeffekt nur schädlich wären, wenn du sie gewähren würdest. Aber trotzdem ist es auch so schwer, da loszulassen und noch schwerer, wenn man das Nichts annehmen muss in dem Moment, weil du nichts ersetzt gerade oder man keine neue Perspektive kriegt, sondern wenn man einfach nur blind da sein muss. Ja, das ist so schwer manchmal. Und das zeigt mein Unglauben, mein Nichtvertrauen in dem Moment. Aber doch danke ich dir, dass wir daran wachsen dürfen. Schritt für Schritt und Stück für Stück. Und dass du dich immer erweist als gerecht und gut. für dein Volk. Dass wir selbst im größten Leid und nicht Vertrauen zu dir und am Ende immer sagen, Gut ist der Herr gegen Israel und du hast mich bewahrt vom Sträucheln. Ja, danke, dass du uns beschützt mit Treue und Güte und Gerechtigkeit. Du bist gerecht, Herr, und all deine Wege sind es. Perfekt. Für uns und für alles, was du gemacht hast. Amen.